In der Baumstunde gemerkt, dass es doch ein Thema gibt, über das wir schon alle viel gehört haben, aber auch viel Falsches. Und deswegen möchte ich heute mit Gottes Hilfe versuchen, uns da mal ein bisschen Licht hineinzugeben. Das ist ein Thema, hätte ich das vorher gesagt, wären wahrscheinlich dreimal so viele Leute hier gewesen. Aber ich habe es bewusst nicht gesagt. Es geht nämlich um das Thema Okkultismus und andere Praktiken, die Gott nicht ehren. Und bevor ich anfange mit diesem Thema, möchte ich ein paar Bibelstellen uns vorlesen. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Und jetzt diese wunderbare Botschaft. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 4. Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Wenn wir Christen sind, sind wir mit Jesus immer auf der Seite des Sieges. Und Jesus hat am Kreuz der Schlange den Kopf zertreten. Das ist die Botschaft, die wir haben. Und Kinder Gottes brauchen sich auch nicht zu fürchten vor den Satan und seinen Dämonen. Aber auch nicht lästern. Auch nicht sich überheben. Auch wenn der Satan ein geschlagener Fürst ist, ist er immer noch ein Fürst. Und noch gibt ihm Gott manches an Möglichkeiten. Aber gehen wir damit richtig um. Es gibt Leute, die nennen sich Christen, die predigen und reden sehr abwertend und abfallend über den Satan und seinen Dämonen. Und das würde ich nicht tun. Das verbietet uns die Bibel eigentlich auch. Es gibt so Leute, die haben halt Sprüche gebracht über den Teufel in einer Evangelisationsarbeit, so unter dem Motto, heute Abend rasieren wir mal den Satan eine Glatze. So reden nur dumme Menschen. Und das ist auch kein Anzeichen von Vollmacht, sondern das ist Dummheit. Und das ist auch nicht biblisch. Wir haben einen starken Gegner, der sehr viel Ahnung hat, wie man Menschen verführen kann. Und der heute im Jahr 2017 hochintelligent ans Werk geht. Und es ist ihm leider gelungen, ganz viel in der Gemeinde Jesu zu unterwandern mit Irrlehren, mit falschen Lehren, mit falschen Dingen. Und wenn wir in unsere Welt hineinblicken, dann merken wir, sie wird immer dämonisierter. Und deswegen ist es wichtig, uns mit einigen Dingen mal zu beschäftigen, was die Bibel dazu sagt. Das erste ist, das Problem, was wir haben, ist, dass Satan genauso wie Gott in einen unsichtbaren Bereich ist. Die Engel, Satan selbst ist ja auch ein Engel, da komme ich gleich noch zu. Ein gefallener Engel. Im 2. König Kapitel 6, Abvers 14, lese ich uns mal etwas vor. Da sandte er Pferde und Kriegswagen dorthin und ein starkes Heer, und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ihn ein Herr die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, ach, mein Herr, was sollen wir tun? Er aber sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und der Herr öffnete, und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah, und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Also wir merken, es gibt auch eine unsichtbare Welt, die wir normal nicht sehen. Hier hat Gott etwas getan, dass dieser Gehasi, der Diener dort, plötzlich merkt und erkennt, nicht Gehasi, weiß ich nicht, ist einfach der Diener, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie er hieß. Und nicht Gehasi. Der Diener von Elisa merkt und sieht und plötzlich bekommt er einen Blick in die unsichtbare Welt. Also schon im Alten Testament sagt die Bibel, es gibt nicht nur die sichtbare, sondern es gibt die unsichtbare Welt. Und das Problem ist, dass unser Feind in der unsichtbaren Welt wirkt. Er kommt ja nicht so sichtbar als Mensch. Er verführt Menschen, das ist wieder was anderes. Aber sein Machtbereich ist das Unsichtbare. Kämpfen wir mit einem unsichtbaren Feind? Das ist nicht gar nicht so einfach. Ne? Deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, um was es geht. In Epheserbrief Kapitel 6 ab Vers 10, da sagt Paulus, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Nicht mehr gegen Fleisch und Blut. Nicht mehr gegen Menschen. Sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der himmlischen Welt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. Die ganze Waffenrüstung Gottes brauchen wir, sonst verlieren wir. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in dem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Wir merken hier wieder dieser unsichtbare Bereich. Die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Geschwister, in dieser Welt dreht sich alles letztendlich um ein Spiel oder um einen Kampf in der unsichtbaren Welt. Es ist Gott und seine Engel, die Lichtengel, die Guten. Und es geht um Satan, ein ehemals Lichtträger, Luzifer, der sich gegen Gott erhob und der eine ganze Reihe von abgefallenen anderen Engeln, sogenannten Dämonen, mit in sein Heer hat. Und wir sind der Fokus, wir Menschen. Es ist jeden Tag 24 Stunden Kampf um den Menschen zwischen Gott und dem Satan. Und wenn Menschen irgendwo durchdrehen, wie Diktatoren, Hitler und andere Leute, dann wissen wir, dass sie letztendlich zu so einer unmöglichen Taten fähig waren, weil sie eine Direktinspiration von Satan hatten. Und diese ganze Welt, das ganze Böse, ist letztendlich inspiriert von Satan. Und Satan versucht durch die Sünde und durch die Not, die immer größer wird, durch die Dämonisierung der Menschen, den Menschen immer mehr hineinzunehmen in die Dämonie, damit er wegkommt von Gott, damit er ihn knechten kann und eines Tages mit hineinnehmen kann in die Hölle. 24 Stunden jeden Tag gibt es nur einen Kampf. Gott möchte Menschen für den Himmel gewinnen und Satan möchte Menschen mit in die Hölle reißen. Und dieser Kampf ist ein harter Kampf. Gott musste seinen Sohn Jesus senden. Nicht Mose hat Satan besiegt, auch nicht Jeremia, auch nicht Hiob, so gewaltig sie waren. Es musste der Sohn Gottes kommen, nur er konnte ihn besiegen. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Es gab nur einen, der den Satan Parole geboten hat. Jesus. Die ganzen alttestamentlichen Propheten und wie sie alle dazu heißen mögen, hätten den Satan nicht umringen können. Hätten keine Chance gehabt gegen ihn. Und da sehen wir, wie stark der Gegner ist, dass Gott seinen Sohn geben musste. Und ich sage dir, wenn du Jesus nicht hast, dann bist du ein Spielball in den Händen des Satans. Aber wenn du Jesus hast, dann bist du auf der Seite des Siegers. Gibt es Satan und Dämonen? Und was sind diese? Wenn wir gleich im ersten Buch Mose aufschlagen, dann lesen wir im ersten Buch Mose Kapitel 3, ab die Verse 1 bis 19. Und die Schlange war listiger als die Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Und dann kennt ihr das, ne? Plötzlich ist der da. Plötzlich ist er da. Das heißt, er wird ja auch in Offenbarung die alte Schlange genannt, weil er schon da war, ne? Aber sieh mal, da war ja noch keine Sünde. 1. Mose 3 am Anfang war noch nicht der Sündenfall. Wie kommt denn der Satan jetzt ins Paradies? Und da wissen wir, dass er ursprünglich einmal im Himmel war. Das lesen wir zum Beispiel anhand von einigen Bibelstellen, die nicht direkt das so aussprechen, aber die so verschlüsselt ein Bild dafür sind für Satan. Zum Beispiel in Jesaja Kapitel 14, ab Vers 12. Da steht: Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern? Und hier steht im Lateinischen das Wort Luzifer, Lichtträger. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, du Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Und du sagtest in deinem Herzen: Zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Das war sein Problem. Eines Tages ist es in ihm gewesen, dass er Gott gleich sein wollte. Und das war auch sein Untergang. Und seitdem hat der Satan nichts anderes auf den Plan, uns selbst als Gott darzustellen. Er liebt es förmlich, dass wir Gott nicht lieben. Hast du verstanden? Er liebt es, dass wir Gott nicht lieben. Er hasst es, wenn Gott der Herr in dein Leben ist, weil er das nicht will. Er möchte, dass du der Herrscher bist oder aus er selbst, nur nicht Jesus. Das heißt, seine Taktik ist die, er möchte dir einreden: Du bist selbst dein Gott. Du musst dein Leben managen. Du brauchst keinen Gott. Was ist denn das für ein Gott? Den brauchst du nicht. Das ist ein Spielverderber. Du brauchst mich. Du brauchst Reichtum. Du brauchst Ansehen. Du musst Macht haben. Du musst mitspielen in dieser Welt. Du brauchst Drogen. Du brauchst Alkohol. Du brauchst das Dunkle, um nach vorne zu kommen. Du brauchst Beziehungen über Lügen, Intrigen. Du musst andere Menschen wehtun, damit du sie kaputt machen kannst. Du musst nicht auf andere Menschen achten. Trete auf sie. Sollen sie verrecken. Es geht um dich. Du bist Gott. Das ist seine Taktik. Jesus sagt von sich: Ich bin gekommen, auf das ich diene, auf das ich mein Leben lasse. Und er war so frech, dass er zu Jesus gegangen ist und gesagt hat: Bete mich an. Das müssen wir uns mal vorstellen. Da kommt er her. Jesaja 58, Hesekiel Kapitel 28, ab Vers 11. Und das Wort des Herrn geschah zu mir: Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus, der ist hier ein Bild für Satan, und sage: So spricht der Herr: Du warst das vollendete Siegel voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes, aus Edelsteinen. Jeder Art war deine Decke: Karneol, Topas und Jaspis, Türkis, Onyx und Jade, Saphir, Rubin und Smaragd. Und Arbeit in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schämender Cherub, und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berg. Mitten unter feurigen Steinen gingst du einher. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir fand. Durch die Menge deines Handelns füllst du dein Innerstes mit Gewalttat und sündigtest. Und ich verstieß dich vom Berg Gottes und ich trieb dich ins Verderben, du schämender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen. Er war ein Cherub. Bibelleser müssen aufwachen. Der Cherub ist bekannt für die Engel, die auf Gottes Gerechtigkeit wachen. Bei der Bundeslade waren die Cherubs, die auf den Sühnedeckel geguckt hatten. Als der Mensch gesündigt hatte, hat Gott ein Engel mit Schwertern, Cherubs, die haben den Eingang im Paradies bewahrt. Das heißt, die Cherubs, das sind die, die auf Gottes Gerechtigkeit besonders achten. So einer war er. Er ist der einzige Engel, der laut Bibel gesalbt war. Und ausgerechnet, er ist gefallen. Er muss wunderschön gewesen sein. Und ausgerechnet er wird zum größten Widersacher Gottes. Matthäus Kapitel 4, ab Vers 1. Da wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hineingeführt, um vom Teufel versucht zu werden. Matthäus Kapitel 4, die Verse 1 bis 11 könnt ihr nachlesen, dass der Satan den Herrn Jesus angreift. Fromm. Mit der Bibel. Wisst du, er sagt einmal zu ihm: 40 Tage nichts gegessen und getrunken, unser Herr, völlig schwach. Und er hat Hunger gehabt, weil er Mensch war. Und der Versucher sagt zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich doch zu den Steinen, dass sie Brot werden. Das ist interessant, der Teufel, der traut Gott zu, dass er aus Steinen Brot macht. Das trauen wir Gott oft nicht zu. Der Teufel weiß, was für eine Macht Gott hat. Und er wollte den Herrn Jesus kitzeln an seiner Ehre. Mach doch. Und was sagt Jesus? Es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht, sofort den Fokus auf den Vater gerichtet. Und das musst du auch tun, wenn der Satan dich angreift. Nicht in Diskussion mit ihm eingehen, sofort den Blick auf den Vater richten, auf Jesus. Da nimmt ihn der Teufel mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so werf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seine Engel über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an deinen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Aber das wär's doch gewesen in Jerusalem, wo der Tempel war, dort. Roger Libby sagt, dass es damals nicht wenige jüdische Theologen gab, die davon ausgegangen sind, dass der Messias genau dort eines Tages stehen wird. Das heißt, der Teufel wollte den Herrn Jesus hier eigentlich nochmal so ein Bonsche geben und sagen, du bist doch der Messias, du willst doch, dass die Juden dich anbeten, dann stell dich auf die Zinne und mach es. Das war bei vielen jüdischen Theologen damals so gelehrt worden. Merken wir, wie er packt immer in die Ehre. Und Jesus sagt, du sollst Gott nicht versuchen. Jesus möchte nicht manipulierte Menschen haben. Jesus vertraut darauf, dass der Heilige Geist Menschen verändert. Und das müssen wir auch. Und dann könnt ihr weiter lesen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst dem Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein dienen. Ja, der Teufel versuchte Jesus. Jesus selbst sah den Satan vom Himmel stürzen. Das sagt er in Lukas Kapitel 10, die Verse 17 bis 20. Also wenn jemand sagt, den Satan gibt es nicht, dann ist Jesus ein Lügner. Wenn es Jesus gibt, gibt es den Satan. Das ist ihnen am liebsten, dass wir ihn gar nicht so auf die Rolle nehmen. Am liebsten ist es den Satan, wenn du denkst, der ist dumm. Dann hat er dich nämlich schon. Er mag es nicht, wenn du ihn so siehst, wie die Bibel ihn siehst, als raffiniert, hinterlistig, gefährlich, listig, schlau, intelligent, unglaublich raffiniert. Und dass du erkennst, nur in Jesus habe ich gegen ihn eine Chance. Nein, er möchte, dass du ihn lächerlich siehst. Mit so einem blöden Maskeradenball, ne? Ein paar Hörner auf dem Kopf, so ein kleiner Dummer, der da rumläuft. Satan kann sich sehr, sehr fromm verstellen. Wir dürfen nicht vergessen, er ist ein geschaffenes Engelwesen. Und er war bei Gott in vollkommener Schönheit. Er diente Gott unter feurigen Steinen. Das ist Altargemeinschaft, haben wir vorhin gelesen in Hesekiel. Er war unter den feurigen Steinen. Das war am Altar, direkt am Altar Gottes, in Gottes Gegenwart. Oh, der kann sich sehr fromm verstellen. 2. Korintherbrief, Kapitel 11, ab Vers 14, da steht, und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist da nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen. Ja, er war ja Luzifer. Oh, der kann ganz fromm reden. Der hat den Herrn Jesus auch mit der Bibel verführt. Satan kann sich sehr fromm verstellen und da ist er am gefährlichsten. Das sage ich euch. Es gibt noch eine interessante Bibelstelle in Johannes Evangelium Kapitel 8 ab Vers 44. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Jede Lüge hat ihren Ursprung in Satan. Auch jede Notlüge. Mach es nicht. Dämonen. Satan kämpft mit seinen Engeln, Dämonen auch genannt, gegen Gott und sein Team. Das lesen wir in Offenbarung Kapitel 12, ab Vers 7. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen und der Drache kämpfte und seine Engel und sie bekamen nicht die Übermacht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und Vers 12, darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnt, wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Also, da finden Kämpfe statt. Dieser Kampf steht auch noch bevor. Das wird auch noch kommen, besonders in der schweren Trübsalzeit, wenn der Antichrist auftritt, werden sich diese Dinge erfüllen. Dann wird es noch dunkler werden, als es jetzt schon ist. Jesus sagt einmal, es wird eine Zeit sein, wie sie nie zuvor war. Müssen wir uns mal vorstellen. Und Dämonen sind auf der Seite Satans. Das haben wir eben auch gemerkt. Und sie dienen ihm. Und sie sind auch hochintelligent, raffiniert. Und Engel sind starke Wesen. Das sind nicht irgendwie so eine Luschis. Matthäus 12, 24. Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders als durch Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Hier wird es nochmal bestätigt. Beelzebub, dort ein Bild für den Satan. Dämonen sind auf der Seite Satans. Und Christenkinder Gottes haben ständig Krieg gegen diese Mächte. Das habe ich uns gelesen in Epheser Kapitel 6. Unser Kampf ist nicht mehr gegen Fleisch und Blut. Wir müssen uns bewusst machen, dass der Satan uns immer wieder verführen will. Und er schickt uns Menschen, über die wir ärgerlich sind. Dann ärgern wir uns über Menschen. Dann möchten wir sie eine auf die Schnauze hauen. Das sind alles Dinge. Dahinter steht eine unsichtbare Macht. Paulus sagt, wir kämpfen nicht mehr gegen Fleisch und Blut. Es hat alles etwas zu tun mit der unsichtbaren Welt. Und da ist es wichtig, dass wir diese Blicke auch haben als Kinder Gottes. Und das sind, wie gesagt, es ist ein Kampf, ein harter Kampf, Geschwister. Was sagt die Bibel zur endzeitlichen Entwicklung in dieser Zeit, in der wir leben? Das ist ja auch wichtig. Da sagt die Bibel einiges zu. Zum Beispiel Matthäus 24, 4, da steht, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Das heißt, die Endzeit, in der Endzeit, die ist geprägt von Verführtsein. Wir leben in einer Zeit der völligen Verführung. Und es wird immer schlimmer werden. Und deswegen müssen wir ganz wachsam sein. Die Verführung wird immer schlimmer. Mit den Kindern fängt das an. Es ist nicht alles dämonisch, was aus dem Internet kommt, aber vieles. Und ich weiß das aus der seelsorgerlichen Erfahrung. Auch das Handy und Smartphone und all das, das kann der Satan auch fürchterlich gebrauchen, um Menschen hineinzubringen in Abhängigkeiten. Man macht sich lustig. Es gibt in YouTube und woanders in Kanälen gibt es dämonisierte Filme, Der Exorzist und andere schlimme Filme, die werden lächerlich dargestellt. Und Kinder gucken sich das an, morgens früh beim Kakao und eine Butterstulle beim Frühstücktisch. Die Eltern sitzen daneben und interessiert das gar nicht. Und dann wundern sie sich, dass die Kinder abends nicht schlafen können. Dann wundern die sich, dass die Kinder kein Leben mit dem Herrn führen. Dann wundern sie sich, dass das auch vielleicht auch ein bisschen spukt im Haus. Die Verführung wird zunehmen, Geschwister. Der Mensch der Endzeit, ich lese uns da mal ein paar Dinge vor. Da steht in 2. Timotheus Kapitel 3 etwas, ab Vers 1 bis Vers 9. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleugner, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesem wende dich weg. Denn aus diesen sind es, die sich in die Häuser schleichen und dann geht's so weiter. Könnt ihr gerne lesen. Ich kann euch heute nicht alles vorlesen. Übrigens, diese Aufzählung, wie die Menschen sind, könnt ihr mal nachlesen. Das sind 18 Eigenschaften, dreimal die 6. Könnt ihr gerne mal nachlesen. Das sind 18 Eigenschaften, und das ist die satanische Zahl. Ne? Dreimal die sechs, ja genau. 2. Timotheus Kapitel 3, ab von 1 bis 5, da stehen ja dann, wie werden sie sein? Die Menschen werden sein, selbstsüchtig, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästere den Eltern ungehorsam, die erste sechs. Undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleugner, unenthaltsam, zweite sechs. Grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Es ist der Endzeitmensch, der geprägt ist, ein egoistisches. Und das haben wir in unserer vollen Erfüllung. Das wird immer schlimmer werden und wir drehen uns nur noch um uns selbst. Gottes Gericht, wenn man der Wahrheit nicht glaubt, ist auch offenbar. Geschwister, das steht in 2. Thessalonicher Kapitel 2, Abvers 9. Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit diesem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Lüge der Wahrheit, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Und was passiert jetzt? Da steht, und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Das heißt, die Endzeit, das weiß man von der Bibel, von diesen Aussagen, wird gezeichnet sein von Menschen, die psychisch am Ende sind. Da steht wirklich Psychikus, ein Geist, der, wo Leute wirklich seelisch und nervlich kaputt gehen. Und ihr müsst nur in die Welt hineinblicken. Versucht mal einen Termin zu bekommen bei einem Neurologen. Hast du Wartezeiten manchmal bis ein halben Jahr. Die Leute kommen nicht hinterher. Das ist das Gericht Gottes. Dann wissen wir aus der Offenbarung, dass in der letzten Zeit, in der wir leben, eine Hochkonjunktur des Okkultismus sein wird. Das steht in Offenbarung Kapitel 9, Abvers 20 und 21. Und die übrigen der Menschen, die durch die Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände, nicht mehr anzubeten die Dämonen und die goldenen und die silbernen und die ehernen und die steinernen und die hölzernen Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch wandeln können. Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebstählen. Das heißt, die Endzeit wird geprägt sein, Hochkonjunktur des Okkulten. Und da sind wir voll drin. Es fängt an mit Fantasiereisen. Ich komme nachher noch darauf. Ich werde nachher einiges dazu sagen. In den Schulen fängt das an, indem man bestimmte Meditationsübungen mit Kindern durchführen will. Visualisierung von Dingen. Und das ist alles im Programm mit drin. Da haben die Leute überhaupt kein Problem. Und es ist geprägt, diese Endzeit auch, man möchte biblische Lehre nicht mehr hören. Sowas, was ich heute versuche, mit Gottes Hilfe so ein bisschen zu tun, das möchte man nicht. 2. Timotheus 4, 3 bis 4, da steht, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Und das leben wir. Menschen möchten nichts mehr zu tun haben. Biblische Lehre, ja, nicht so wichtig. Wir müssen Spaß haben. Das Christsein ist verkommen zu einer Spaßreligion. Innen ist was Cooles. Es wird nicht mehr gefragt, was Gott will, ob Gott heilig ist, ob der Gottesdienst so aussieht, dass der Herr sich wohlfühlt. Nein, wir müssen unser Programm machen. Der Mensch muss sich wohlfühlen. Popcorn-Atmosphäre, Kino-Atmosphäre muss die Kirche bieten. Das steht in meiner Bibel nicht. In meiner Bibel steht, dass die Gemeinde die Wirkungsstätte des Heiligen Geistes ist. Der Heilige Geist muss sich da wohlfühlen. Und wo der Heilige Geist sich wohlfühlt, da fühlt sich auch ein wirklich wiedergeborener Christ wohl. Und wir leben in einer Welt, die sich immer mehr, auch eine christliche Welt, die sich immer mehr wegwendet von dem biblischen Evangelium. Man verkündigt einen Jesus, der gar nicht mehr da ist. So ein Kuschel-Jesus. Der sagt so alles Ja und Amen. Und man verkündigt einen Heiligen Geist, der ganz merkwürdig wirkt. Gerade auch in bestimmten Kreisen von Christen. Bestimmte Richtungen. Auch in der charismatischen Pfingstbewegung. Da liegen Leute auf dem Boden wie Betrunkene und bellen wie Hunde und dann sagt man, das ist der Heilige Geist. Da leben Leute in Ehebruch und tausend andere Sünden und sind angeblich vom Heiligen Geist so gesalbt. Das steht in meiner Bibel nicht. Der Heilige Geist ist heilig und wenn du in Unheiliger lebst, dann zieht er sich von dir zurück. Das sagt die Bibel. Das ist ein Verführungsgeist. Und dann wird ein Evangelium gepredigt. Du, da kannst du alles mitnehmen. Das Evangelium wird da gepredigt. Das ist nicht mehr der schmale Weg, das ist der breite Weg. Da haben alle Platz. Hinduisten, Buddhisten, Shintoisten, wie sie alle heißen. Moslem und alles was weiß ich. Man macht sich das bequem. Ach, wir haben doch im Endeffekt nur einen Gott. Oder? Man muss das nicht so genau nehmen. Das Evangelium, letztendlich geht es doch nur um die Liebe, oder? So wie ich jetzt rede, so wird der Antichrist immer mehr reden am Ende der Zeit. Seid auf der Hut. Seid auf der Hut. Das hört sich menschlich alles schön an. Aber es geht am Ziel vorbei. Denkt immer daran, Satan wollte sich Gott gleich machen. Und das ist sein Ziel mit dir. Er möchte dich auf dieser Ebene auf Jesus haben. Wie er das macht, ist denen völlig egal. Hauptsache Jesus ist nicht über dir, weil er das hasst wie die Pest. Und jetzt möchte ich mal einiges vorlesen. Was gibt es denn so an okkulten Dingen? Und da gibt es natürlich sehr, sehr viel. Und jetzt erwartet nicht von mir, dass ich hier eine große Vortragsreihe habe über das ganze Okkulte. Ich fliege da nur so ein bisschen rüber, weil das auch nicht so das Allerwichtigste jetzt so ist. Ich möchte euch nur warnen, es gibt sogenannte Wahrsagerei. Hellsehen, Handlinien lesen. Ja, angeblich sind da irgendwelche Bahnen, die dann sagen, wie alt man wird. Pendeln, Kaffeesatz lesen. Das ist alles sehr bekannt, ne? Horoskope. Da hat mir jemand geschrieben, die Sterne lügen nicht. Und da hat jemand gesagt, nee, das stimmt, aber die Kerle, die das schreiben, die lügen. Bleigießen, ganz aktuell, macht man im Neujahr. Ist Mode geworden. Traumdeutung, dass man dann immer Träume deuten will. Wünschelrute gehen, angebliche Wasseradern, Hokus Pokus. Wahrsagerei, etwas voraussagen. Heilungen von Krankheiten, zum Beispiel Bestreichen von Kindern oder kranken Körperteilen. Muss man vorsichtig sein. Es gibt auch eine gute Alternativmedizin. Dazu werde ich nachher was sagen. Aber es gibt auch manche Mediziner, die sind mit okkulten Dingen behaftet. Das kriegst du gar nicht mit. Du gehst da in der Behandlung und plötzlich nimmt der dein Kind und murmelt da und betet über dein Kind und macht da irgendwas. Deswegen gewöhnt euch das auch an, dass ihr immer wieder auch ins Gebet geht, wenn ihr zu Ärzten geht. Immer sagen, Herr Jesus, alles, was von dir ist, das segne und alles, was nicht, nimm weg. Das ist auch mein Gebet immer. Ja, es gibt auch dann bestimmte Sachen. Den linken Strumpf gegen Halsweh tragen. Bei den Zinti sehr verbreitet gewesen. Bei Kindern, die sich wehtun, auf die Schmerzstelle pusten und sagen, heile, heile, Segen und sowas alles, ne? Müssen wir aufpassen. Warzen besprechen oder Rosen besprechen. Blutstillen durch geheimnisvolle Art. Wunderdoktoren, die Krankheit durch Übertragen, Büßen, Wegnehmen, Streicheln, Anpusten, Lispeln, Murmeln, Wegnehmen. Das kommt aus dem Schamanismus. Pustet man plötzlich oder nimmt Krankheiten weg von Dingen. Und das wirkt, Geschwister, das wirkt. Satan ist auch da. Es gibt sogenannte Heilmethoden, Augendiagnostika, auch gewisse Formen von Psychoanalysen, Telepathie, Hypnose. Manche sagen, warum ist das so? Ich werde euch nachher ein Buch empfehlen. Das könnt ihr euch kaufen und da wird das sehr gut erklärt. Deswegen will ich jetzt das nicht erklären. Ich werde nachher kommen, könnt ihr euch das Buch kaufen und der Bruder erklärt das sehr gut. Auch die sogenannte Homöopathie oder Homöopathie. Gewisse Formen von Akupunktur, sage ich bewusst, weil es gibt auch eine andere Form, da werde ich euch nachher auch ein Buch geben, das ist wieder was anderes. Aber generell auch die Form der Akupunktur, in den meisten Fällen ist es auch nicht gut. Auch diese ganzen aus den Asien stammenden Meditationsübungen, Yoga, autogenes Training, Zen oder die Bachblütentherapien, sind zum Teil auch Dinge, die besprochen sind, ne? Bei bestimmten Mondkonstellationen werden dann die Dinge angeordnet. Das hat nichts zu tun mit gesunder, guter Naturheilmittel. Da bin ich absolut für. Aber die Homöopathie ist rein schulmedizinisch der größte Unsinn von der Potenzierung. Das heißt von dem, dass man immer wieder einen Tropfen nimmt und dann wieder mit 10.000 mischt und noch. Das ist der größte Unfug, schulmedizinisch. Und manche sagen, ja, wenn es nicht so hoch potenziert ist, das heißt, wenn das nicht so ganz, dann ist es gut. Ich werde euch da ein Buch zitieren, das könnt ihr lesen. Wie gesagt, der Bruder erklärt das richtig gut, deswegen will ich darauf nicht eingehen. Es gibt auch eine fromme Abgötterei, zum Beispiel Reliquien von Heiligen anbeten, in der katholischen Kirche auch sehr verbreitet, ne? Die Heiligenverehrung. Oder auch das Missbrauch des Abendmahls und der Taufe durch magische Wirkung in der Eucharistie beim Katholizismus, ne? Wie die das Abendmahl feiern, ist absolut biblisch abzulehnen. Ne? Oder auch Marienbilder und Statuen oder von Lord Wasser, was dann angeblich Heilung bringen soll. Es gibt auch das Zauberei, es gibt das sogenannte 6. und 7. Buch, es gibt sogar das 11., 10., 12., 13. Buch Mose. Es hat mit dem Mann Mose gar nichts zu tun, das sind indische Zauberbücher. Da wird weiße und schwarze Magie betrieben. Weiße Magie ist mit Hilfe des Satans Gutes, scheinbar Gutes zu tun. Das heißt, Krankheiten besprechen, Warzen besprechen, sowas. Man macht etwas und man tut scheinbar was Gutes. Und schwarze Magie ist Voodoo. Mit der Hilfe des Satans Böses zu tun. Das ist der Unterschied zwischen Weiße und Schwarze. Beides ist vom Satan. Einmal geht es aber in eine Richtung, wo Menschen sagen, ist doch gut, Hauptsache es wirkt. Nein, beides ist vom Satan. Und es gibt auch sogenannte geheimnisvolle Handlungen, Blutsverschreibungen, Vieh- oder Stallbesprechen, Tischrücken, Gläserrücken. Heute aktuell machen Kinder schon im Vorschulalter. In den Schulen, in den Pausen. Lass da die Hände weg, Geschwister. Und es gibt auch dann natürlich andere Dinge, zum Beispiel okkulte Machtwirkung, Zeichendeuterei. Man sagt, Scherben bringen Glück. Oder wenn man träumt, dass Zähne ausfallen, dann kündigen sie das den Tod an. Oder wenn Salz unnütz zerstreut wird, dann gibt es Streit in der Familie. Es gibt sogenannte Unglücks- und Glückszahlen. Die 7 zum Beispiel Glückszahl, die 13 die Unglückszahl. Der Willi Buchwald hat gesagt, die meisten Menschen sind abergläubisch, bis es ans Portemonnaie geht. Bei Freitag, den 13. gehen sie nicht aus dem Haus. Aber wenn sie das 13. Monatsgehalt bekommen, springen sie so hoch. Da ist viel Weisheit drin. Ja, dann gibt es eben halt auch eine schwarze Katze läuft über den Weg, das soll auch angeblich Unglück bringen. Hand über Kreuz geben, das sieht man immer wieder. Ne? Wenn Leute dann das verstehen, dann geben sie das nicht. Völlig verrückt. Und das gibt heutzutage bei WhatsApp, Leute, macht das nicht weiter. Das sind fromme Kettenbriefe. Kennst du einen Menschen, der momentan Not hat oder Probleme? Schreib ihn diesen Bibelvers ab und 5-mal und dann wird es ihm gut gehen. Weg damit, nicht drauf antworten, gleich löschen. Mach das nicht, das sind Kettenbriefe. Dann gibt es sogenanntes Tagewählen oder Sterndeuten. Am Ostern Wassern holen aus dem Bach soll was Besonderes bringen. Tierkreiszeichen, das ganze Horoskop. Auf Vogelgeschrei achten. So und so viel Mal hat der Kuckuck gerufen und so lange lebe ich noch. Das ist fürchterlich. Da haben Menschen sich schon umgebracht, nicht wenige. Beschwörungen. Man hat eine Bibel unter dem Kopfkissen und meint damit, dass man besser schlafen kann. Da wird die Bibel missbraucht. Da wird die Bibel ein frommes Relikt, was der Satan benutzt, um uns in Dämonie hineinzubringen. Macht das nicht. Hufeisen an der Tür oder am Auto soll dann Glück bringen. Es gibt sogenannte Glücksteine oder besondere Anhängsel. Heutzutage diese ganzen Steine, die angeblich Kraft geben und was weiß ich nicht alles. Die Welt ist voller Esoterik momentan. Schutzengel, die dann da sind und die einen begleiten und was weiß ich nicht alles. Es gibt dann auch sogenannte Brandbriefe, gerade wenn man Häuser baut, die werden dann ins Fundament unten gelegt. Da wird eine Beschwörungszeremonie gemacht, dass dieses Haus dass da nichts passiert. Das sind alles okkulte Dinge. Dieses Toi, Toi, Toi auf dem Holzklopfen. Ne? Toi ist der Unberufene. Man ruft den Unberufenen dreimal an. Ne? Und außerdem, was soll das? Keinen Regenschirm im Haus öffnen. Bei uns sind die ganz verbreitet. Ne? Muss man bei den Zinto reingehen und den Regenschirm aufmachen, dann haut ihr gleich eine rein. Macht das nicht. Das sind Dinge, die müssen wir uns trennen von so einem Kram. Ja, auch so bestimmte Amulette, die man dann trägt. Manche Leute wissen gar nicht, was sie dann da tragen um sich, weißt du? Das ist das viel Schlimmere. Da sind ja manche Amulette schon mal aufgemacht worden. Und das ist das Problem, dass dann manche Amulette aufgemacht worden sind. Und dann stand dann drinne: Satan, ich weihe dir meine Seele. Dafür gibst du mir Gesundheit mein Leben lang. Und dann hat man sich gewundert, Mensch, die Tante Käthe, die ist 100 Jahre geworden, die hatte nie einen Schnupfen. Und auf dem Sterbebett öffnet man das Amulett von Tante Käthe und sie hat sich den Satan verschrieben. Leute, macht das nicht. Wir haben unseren Herrn, wir müssen nicht so einen Unfug machen. Und dann gibt es gewisse Folgen dieser Praktiken. Zum Beispiel auf dem geistlichen Gebiet. Es kann sein, wenn man sich damit eingelassen hat, dass man ganz schwer glauben kann. Dass man lau ist in den Fragen der Seelenrettung. Dass man so eine halbe Bekehrung hat, ohne Frieden, ohne Heilsgewissheit. Vielleicht, dass man oft zweifelt an Gottes Wort. Dass man, wenn man unter das Wort geht, dass man immer müde wird. Dass man überall hellwach ist. Aber sobald man unter das Wort kommt, schläft man ein und nimmt nichts mit. Das können Dinge sein, die vielleicht aus diesem Bereich kommen. Auch auf dem seelischen Gebiet. Eine Unversöhnlichkeit. Wenn du stark unversöhnlich bist oder auch dich stark immer an Menschen bindest, Tobsuchtsanfälle, dauernde Zank- und Streitsucht in Ehe und Familie. Es gibt manche Familien, die sind geprägt nur von Zank und Streit. Da ist manchmal wirklich auch, manchmal sowas kann dahinter kommen, dass vielleicht irgendwo da in diesem Bereich was passiert ist. Oder auch übertriebener Geiz, Fluchtgeist, Angstzustände. Das muss jetzt nicht überall sein, ne? Angstzustände. Kann aber auch daher kommen, muss nicht von denen sein. Es gibt auch viele Angstzustände, die haben mit Okkulten nichts zu tun. Aber es kann auch daher kommen. Oder Platzangst, Mondsucht und Schlafwandeln. Ne? Wissen wir aus der Bibel, da sind Leute unter Dämonie gewesen und mussten schlafwandeln. Konnten nicht schlafen, weil der Mond da geschienen hat. Da muss man schon mal beten für. Ne? Zwangsvorstellung. Es gibt Leute, die steigern sich in alles rein. Die haben Schnupfen und dann googeln sie und dann sagen sie, ich habe jetzt Krebs im Endstadium. Und dann steigern sie sich so rein, dass sie nervenkrank werden. Ihr lacht darüber, aber es ist nicht zum Lachen. Es ist tödlicher Ernst. Ich habe euch das letztes Mal schon gesagt, ich warne vor diesen Google-Informationen. Macht es nicht. Da gibt ihr einen, ich habe einen blauen Fleck hinter ein Ohr. Dann kannst du schon gleich deine Beerdigung machen. Geht zu einem, betet dafür, geht zu einem guten Arzt und betet, dass der euch Ärzte schenkt. Aber macht euch da nicht verrückt. Dieses Halbwissen. Es gibt dann auch Selbstmordgedanken. Ne? Es gibt Leute, die wollen sich dann einfach umbringen. Die möchten nicht mehr leben und folgen auch auf dem körperlichen Gebiet. Schwere Nervenstörungen, aber bitte nicht jetzt, jeder, der Nervenprobleme hat, muss jetzt nicht schwer belastet sein. Aber es kann auch sein, dass durch diese okkulten Praktiken Menschen in nervliche Zerrüttung kommen. Habe ich selbst schon erlebt. Oder auch so Herzbeklemmung, ne? Oder unnormale Ohnmachtsanfälle, dass Leute wie elliptische Anfälle gibt es auch, da muss man vorsichtig sein, das ist auch medizinisch behandelbar, aber es gibt auch elliptische Anfälle unter Dämonie. Gewisse erbliche Belastungen und Krankheiten, die von Ärzten nicht erklärt werden können. Es gibt manchmal dann Dinge, wo die Ärzte vor ein Rätsel stehen, wo sie sagen, da wissen wir jetzt einfach nicht mehr weiter. Und jetzt ist es ganz wichtig, es gibt eine Seelsorge, die praktiziert wird, die behauptet, dass nur diese okkulten Sünden Gräuelsünden sind und deswegen muss man sich auch besonders von diesen Sünden lossagen im Namen Jesu. Und ich bin selbst so groß geworden von Leuten, die das lernen, diese Seelsorge. Ich habe das übernommen, weil ich davon ausgegangen bin, was die machen, ist richtig. Bis ich dann später mal selbst nachgeforscht habe und musste feststellen, dass es überhaupt nicht stimmt. Und deswegen möchte ich jetzt über einen wichtigen Punkt sprechen. Sind nur diese okkulten Sünden Gräuelsünden vor Gott? Und folgte nur durch diese Sünden die Todesstrafe zum Beispiel? Weil das lehrt man auch gerade in unseren Kreisen sehr oft. Bei den okkulten Sünden, da musst du aufpassen und da musst du eine besondere Seelsorge haben und so. Und jetzt wollen wir mal die Bibel fragen. Nicht den Bruder Fritz und Y, sondern was sagt die Bibel dazu? So, und das Erste ist, es gibt ganz viele Gräuelsünden in der Bibel, die nichts mit Okkultismus zu tun haben. Das Erste, zum Beispiel, das Opfern eines fehlerhaften Rindes oder Schafes war vor Gott ein Gräuel. 5. Mose 17,1, da steht, du sollst dem Herrn, deinen Gott, kein Rind oder Schaf opfern, an denen ein Makel ist, irgendetwas Schlimmes, denn ein Gräuel ist das für den Herrn, deinen Gott. Aha. Also, das Opfern eines fehlerhaften Rindes und Schafes bezeichnet die Bibel genauso als Gräuelsünde wie Okkulte. Habe ich eben gerade vorgelesen. Dann natürlich muss man sehen, Okkultismus, Magie, Spiritismus. 5. Mose 18, Vers 9 bis 14. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt, dann sollst du nicht lernen, es den Gräueln dieser Nation gleichzutun. Es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, keiner, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannbesprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt, denn ein Gräuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Dinge willen treibt der Herr dein Gott sie vor dir aus. Also das ist auch eine Gräuelsünde, mit Toten zu reden, macht das nicht. Gerade bei uns sind die sehr verbreitet, an den Gräbern zu gehen, na, wie geht's dir, Mama, Tata und so. Macht es nicht. Die Bibel sagt, den einzigen, mit dem wir in der unsichtbaren Welt reden dürfen, ist der Herr Jesus und der Vater. Und das war's. Nicht reden mit den Toten. Eine nächste. Blutgierige und falsche Menschen. In Psalm 5, Vers 7 steht, du lässt die Lügenredner verloren gehen, den Mann des Blutes und des Truges, verabscheut der Herr. Da steht, das Wort verabscheuen entspricht dem Wort Greuel. Das ist das gleiche Wort. Also das heißt, ein falscher Mensch ist auch vor dem Herrn ein Greuel. Ja, da musst du jetzt auch okkulte Seelsorge machen, wenn du falsch bist. Von dieser Theologie, wenn nur Gräuelsünden besonders behandelt werden müssen. Verstehen wir? Merken wir schon, dass wir plötzlich merken, das kann ja gar nicht sein. Es geht noch weiter. Das Treiben der Gottlosen, das heißt, wenn man nicht mit Gott unterwegs ist, ohne Gott lebt, der Psalm 14, Vers 1, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Sie haben Verderben angerichtet, sie tun abscheuliche Taten, da ist keiner, der Gutes tut. Das Wort abscheulich ist das gleiche Wort wieder wie Greuel. Na gut, ja, dann bist du ja voller okkulten Sünden. Das heißt, jeder Mensch, der ohne Gott, ist ein Greuel für Gott. Wenn du ohne Gott lebst, bist du ein Greuel für Gott. Das sagt nicht ich, das sagt die Bibel. Es geht noch weiter. Wer auf Abwegen ist, Sprüche Kapitel 3, Vers 32. Denn ein Greuel für den Herrn ist, wer sich auf Abwegen begibt. Das ist auch eine Greuelsünde, wenn du weg bist vom Herrn. Muss nicht unbedingt Zauberei treiben, das langt schon. Wenn du weg bist vom Herrn, ist ein Greuel. Man muss jetzt auch Seelsorge machen mit einem okkulten, bevollmächtigen Seelsorger. Nee, ich werde nachher darauf kommen. Stolze Augen, falsche Zunge, unschuldig Blut vergießen, böses Herz, Füße, die Schande tun, falsche Zeuge, frech reden, wer Streit zwischen Brüdern anrichtet. Sprüche Kapitel 6, Vers 16 bis 19 ist ein Greuel. Ja, komisch, da hast du noch nie im okkulten Seelsorger mal mitgesprochen, ne? Merken wir, wie blind wir Dinge übernehmen? Selbst von gewaltig gesegneten Männern und Frauen Gottes. Die können sich auch ehren. Die Bibel ehrt sich nicht. Und das, was ich euch sage, ist die Bibel. Das ist nicht Bruder X und Y und auch nicht mein Kommentar, das ist die Bibel. Und wir sollten uns hieran richten, auch wenn wir vielleicht jahrelang falsch waren. Wenn ein Christ sich nicht vom Wort korrigieren lässt, dann ist er falsch. Was ist denn noch ein Greuel? Falsche Waage, das heißt betrügen. Sprüche 11, Vers 1. Kriegen einen kleinen Schreck jetzt, ne? Was alles Greuel für den Herrn ist. Trügerische Waagschalen sind dem Herrn ein Greuel. Sprüche 11, Vers 1. Das heißt, wenn du im Geschäft betrügst, hast du eine Greuelsünde begangen. Du musst jetzt auch in die okkulte Seelsorge und dich von Dämonen auslassen. Machst du aber nicht, ne? Komisch, warum machst du das da? Merken wir das? Merken wir, wie falsch die Lehre ist? Es geht weiter. Der gottlosen Opfer. Das heißt, wenn jemand etwas gibt und gar nicht mit Gott leben will. Sprüche 15, Vers 9. Ein Greuel für den Herrn ist der Weg des Gottlosen. Ein Greuel. Und wer ungerecht richtet, haben wir doch alle schon getan, oder? Sprüche 17, Vers 15. Wer den Schuldigen gerecht spricht und wer den Gerechten für schuldig erklärt, ein Greuel für den Herrn sind alle beide. Ist auch eine Greuelsünde. Jetzt merken wir, wie das ganze Kartengerüst der okkulten Seelsorge zusammenbricht. Ja, haben die denn die Bibel nicht gelesen? Scheinbar. Nicht richtig oder nicht genug. Wer ungerecht richtet und wer Gott nicht gehorsam ist und dann betet. Sprüche 28, Vers 9. Sprüche 28, Vers 9. Wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, dessen Gebet sogar ist ein Greuel. Das heißt, wenn du nicht mit dem Herrn unterwegs bist und betest, das ist ein Greuel. Kriegen einen kleinen Schreck jetzt, ne? Was alles in der Bibel als Greuel bezeichnet wird. Und was hoch bei den Menschen ist, Lukas 16, Vers 15, ist ein Greuel für Gott. Jede Angeberei ist eine Greuelsünde. Tja, jetzt haben wir dicke Backen, ne? Jetzt gucken wir, denken, Mensch, was ist denn jetzt los? So viel Greuelsünden, ja. Und ganz wichtig, weil man ja sagte, ja, aber die Okkulte war eine besondere, weil da ist man umgebracht worden. Das stimmt, das stand da. Die Zauberer, die sollten ausgerottet werden. Und Wahrsagerei, ja, ja. Aber die anderen auch. Ja, wo steht denn das? Lese ich uns vor. Zum Beispiel, wenn beim Mord und Totschlag, da lesen wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 21, Vers 12. Und da steht, wer einen Menschen so schlägt, dass er stirbt, muss getötet werden. Aha, der hat aber keine okkulte Sünde gemacht, muss trotzdem sterben. Ja, dann ist er doch, dann ist er schon wieder. Das ist eine Greuelsünde und der stellt jetzt auf. Jetzt habe ich ein Problem. Nächste. Wer Vater oder Mutter schlägt, 2. Mose 21, Vers 15, wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, muss getötet werden. Tja, haben wir ein Problem, oder? Die mussten auch getötet werden. Menschenraub. 2. Mose Kapitel 21, Vers 16. Wer einen Menschen raubt, sei es, dass er ihn verkauft, sei es, dass er in seiner Gewalt gefunden wird, muss getötet werden. Oh, jetzt fällt das ganze Kartenhaus zusammen. Brrr. Merken wir? Merken wir, wie lange wir verkehrte Lehre verbreitet haben? Wer seinen Vater oder Mutter flucht, der musste getötet werden. 2. Mose 21, Vers 17. Wer seinen Vater oder seine Mutter flucht, muss getötet werden. Oder beim Brechen des Sabbats. Wenn du am Sabbat den nicht gehalten hast. 2. Mose 35, Vers 2. Was steht da? 6 Tage soll man seine Arbeit verrichten, aber der 7. Tag soll heilig sein. Es sei euch ein ganz feierlicher Sabbat für den Herrn. Jeder, der an ihm eine Arbeit verrichtet, muss getötet werden. Also, jetzt haben wir ein Problem, oder? Wenn man Blut gegessen hat, 3. Mose Kapitel 7, Vers 27, musste man getötet werden. Opfertiere anderswo als auf den Altar Gottes zu schlachten, Todesstrafe. 3. Mose 17, Verse 8 und 9. Oh, jetzt haben wir ein Problem, ne? Merken wir? Hält nicht die Seelsorge, ne? Ist biblisch nicht richtig, egal wie sie geheißen haben und wie sie heute noch heißen. Leute, die behaupten, dass nur okkulte Sünden besondere Gräuelsünden sind, ist biblisch nicht richtig. Das habe ich nun ganz klar bewiesen vom Wort. Und Leute, die behaupten, nur die okkulten Sünden wurden besonders bestraft, nicht biblisch. Jetzt ist die Frage, ob du immer noch glauben willst, weil Bruder X und Schwester Y dir das erklärt hat, oder ob du endlich an die Bibel glaubst. Das würde ich dir raten. Ehebruch, 3. Mose 20, Vers 10, Todesstrafe. Lästern des Namen des Herrn, 3. Mose 24, 13 bis 16, Todesstrafe. Abfall gegen den Herrn reden, verkehrtes Reden, 5. Mose 13, die Verse 1 bis 6, Todesstrafe. Unzucht, 5. Mose 22, 20, 21, Todesstrafe. Ich glaube, es ist mehr als bewiesen, dass nicht nur die okkulten Gräuelsünden mit dem Tode bestraft wurden, oder? Und wir haben gemerkt, dass es ganz viel andere Gräuelsünden gibt. Ich habe aber noch nie erlebt, dass da einer irgendwie rangeht, ne? Merken, was für eine verdrehte Seelsorge das ist, dass man Dinge einfach so rausnimmt. Das ist sektiererisch. Man nimmt aus dem Ganzen etwas raus und fokussiert es. Wir machen Sekten. Müssen wir aufpassen. Können Kinder Gottes in solchen Dingen fallen? Oh, da haben wir ein paar Bibelstellen. Ich lese uns das jetzt nicht vor, weil ich noch einen anderen Block machen muss. 2. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 25 und 26. 1. Timotheus 1, 19 bis 20. 1. Korinther 10, 20. Epheser 4, Vers 27. 1. Timotheus 3, Vers 7. 1. Timotheus 5, 15. Ihr könnt die CD hören. Römer Kapitel 6, Vers 13. Apostelgeschichte 5, Vers 3. Epheser 5, Vers 11. Kinder Gottes können in diesen ganzen Dingen reinfallen. Die können lügen, die können den Heiligen Geist betrüben. Die können was weiß ich alles. Wir können alles machen, was Gott verboten hat. Aber wie wird man frei, wenn man sowas gemacht hat? Ja, wie wird man dann frei? Das ist eine gute Frage, oder? In meiner Bibel steht, also in meiner, ich weiß nicht, was in deiner Bibel steht, in meiner Bibel steht, im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7 bis 9. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von manchen Sünden. Und das Blut Jesus reinigt uns vom Mord. Steht das da? Und das Blut Jesu reinigt uns vom Fluchen. Ich provoziere euch bewusst. Das Blut Jesu bereinigt uns von allen Sünden, ob es Okkulte sind, Lügen sind, Ehebruch oder was auch immer. Das steht in der Bibel. Und deswegen musst du, egal, ob du den Satan gedient hast oder ob du jemanden auf die Schnauze gehauen hast, du musst mit deinen Sünden vor dem Kreuz kommen und sagen, Herr Jesus Christus, ich will Buße tun und will mich hier vor dir demütigen. Ich habe gesündigt. Das und nichts anderes. Alles andere ist Zirkus. Steht nicht in der Bibel. Zeig mir mal eine Bibelstelle, wo in der Bibel steht, dass bei okkulten Sünden eine besondere Seelsorge angewendet wird. Wenn es so wäre, dann hätte Paulus sich uns gegenüber versündigt in Epheser 6. Da geht es um unseren Kampf gegen die Dämonen. Da steht nirgendwo, dass wir uns unter das Blut stellen. Das beten auch viele. Das ist völlig unbiblisch. Völlig unbiblisch. Das kommt aus dem 17., 18. Jahrhundert. Da war eine Erweckung und da wurde das Blut Jesu mystizistisch verehrt. Da gibt es Lieder, die das Blut anbeten. Das ist völlig unbiblisch. Wir sollen den Herrn Jesus anbeten, nicht sein Blut. Und das hat man übernommen. Da hat man gesagt, wenn ich mit okkulten Leuten bete, dann brauche ich einen besonderen Schutz. Wo steht das in der Bibel? Dann hätte Paulus das in Epheser 6 schreiben müssen. Der hätte sagen müssen, bevor ihr das macht, unser Kampf ist gegen die Dämonen, dann müsst ihr euch unter das Blut stellen. Das macht er aber nicht, weil das völlig unbiblisch ist. Das lehrt die Bibel nicht. Und dann sagen Leute, ja, aber ich habe das so erfahren. Aha. Dann heißt das, du baust deine Theologie nicht auf der Bibel, sondern auf deine Erfahrung aus. Dann bist du ein Sektierer. Und dann wird's gefährlich. Wenn Erfahrungen meine Theologie bestimmen, bin ich biblisch nicht mehr fest. Seid da vorsichtig, Geschwister. Wie wird man denn nun frei? Es gibt unterschiedliche seelsorgerliche Ansätze. Und dazu komme ich gleich. Es gibt Seelsorger, die das Gebiet der okkulten Seelsorge überbetonen. Sie vertreten die Lehre, dass man sich von allen okkulten Sünden im Namen Jesu und mit einem bevollmächtigen Seelsorger, diesen bevollmächtigen Seelsorger, in einem Absagegebet trennen muss. Außerdem vertreten diese Seelsorger die Meinung, man könne durch Erbsünden der Vorfahren belastet sein. Es werden dann oft Dämonen direkt angesprochen, um gewisse Dinge zu erfahren. Auch das Binden und Lösen der Dämonen gehört dazu. Man stellt sich auch unter dem Schutz des Blutes Jesu, was die Bibel nirgendswo lehrt. Diese Sicht der Dinge veranlasst die sogenannten belasteten Gläubigen, ständig zu suchen, wo noch Sünden der Vorfahren oder des alten Lebens sind. Anstatt auf das vollbrachte Werk Jesu zu sehen und sich daran zu erfreuen, kramt man im Sündenregister herum. Diese Seelsorger haben einen Status in der christlichen Szene, der schon sehr an Menschenkult erinnert. Nicht Jesus Christus wird gesucht und bewundert, sondern der gewaltig bevollmächtigte Seelsorger. Das habe ich in meinem Leben festgestellt. Ja, wir müssen zu dem Bruder, der hat Vollmacht. Der hat gar nichts. Das ist genauso ein Sünder wie du. Die Vollmacht hat der Herr Jesus. Leute, seid vorsichtig, wenn ihr Menschen vergöttert. Geh heute Abend auf deine Knie und sag, Herr Jesus, ich bitte um Vergebung, dass ich Bruder X vergöttert habe. Anstatt zu dir zu kommen, so wie sich das gehört, um meine Sünden zu bekennen, habe ich mich gebunden an einen Menschen. Ich habe Götzendienst betrieben. Ich habe ihn angebetet letztendlich. Und das muss aufhören. Ich kenne Christen, die können ohne ihren Seelsorger keinen Schritt gehen. Wenn sie nicht mindestens einmal die Woche mit dem Seelsorger oder mit einer Seelsorgerin sprechen, dann haben sie das Gefühl, sie sind abgefallen. Menschenkult. Fürchterlich. Seelsorge ist gut. In einem gesunden Rahmen. Wunderbar. Das brauchen wir alle. Aber binde dich nie an den Seelsorger, sondern binde dich immer an den Herrn Jesus. Aber was passiert denn jetzt so? Wie wird man dann frei? Aber es steht doch in der Bibel, dass bis ins dritte und vierte Glied dort etwas passiert. Ich lese uns das vor. 2. Mose Kapitel 20, Vers 5. Da steht: Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, ich bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Treue erweist an tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Hier steht's doch. Hier steht's doch, dass die dritte und vierte Generation die Belastung bekommt, oder? Habe ich auch immer früher gedacht. Das steht da nicht. Wisst ihr, was hier steht? Man muss erstmal unterscheiden, hier steht, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen. Ja, wenn du hasst, wenn du Gott hasst und deine Kinder ihn auch hassen, dann hast du die Belastung natürlich mit dabei. Aber wenn deine Kinder Gott nicht hassen, dann hast du da auch die Belastung nicht. Das steht da wörtlich, das Wort hassen. Wenn deine Kinder groß werden und Gott nicht hassen, dann ist die Belastung gar nicht da. Das gilt für die, die unter diesem Hass gegenüber Gott stehen. Und jetzt eine theologische Ohrfeige für diese Lehre. Dieser Satz, der wird zitiert, ne? Dritte und vierte. Und jetzt kommt der nächste Satz. Da steht nämlich, und jetzt passt gut auf, jetzt kommen wir erst zum richtigen Punkt. Ich muss noch 20 Minuten, brauche ich. Und dann haben wir Klarheit über das Thema. Jetzt passt gut auf, was da steht. Der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben. Das würde ja, wenn ich sage, dass die mich hassen, das dritte und vierte Glied belastet werden, dann müsste das ja der andere theologische Ansatz sein. Die, die mich lieben, sind bis ins tausendste Glied gesegnet. Das heißt, wenn ich gläubig bin, müssen ja alle meine Leute auch gläubig sein. Und das stimmt nirgendwo. Hiskia war ein gesegneter Mann und sein Sohn Manasse war der größte Götzendiener, den Israel je hatte. Falsche Lehre. Falsche Lehre. Falsche Lehre. Nichts anderes. Der nächste. 2. König, Kapitel 5, Vers 27. So wird der Aussatz Naamans an dir haften und an deine Nachkommen für ewig. Da ging er von ihnen heraus, aussätzig wie Schnee. Der Gehasi, das ist der Gehasi, den habe ich vorhin gemeint. Ja, hier steht's doch. Der Aussatz haftet von Generation zu Generation. Ja, das stimmt doch. Das müssen wir auch erstmal so stehen lassen. Aber was ist biblische Lehre? Wir müssen alle Stellen lesen. Diese Stelle würde für sich davon sprechen, dass jetzt der Gehasi, seine Nachkommen immer behaftet sind mit dem Aussatz. Und das gibt es. Hier in diesem Fall wird das so geschrieben. Die sogenannte Erbsünde oder so. Ne? 2. König, Kapitel 14, Vers 6. Was steht denn da? Aber die Söhne der Totschläger tötete er nicht, wie es im Buch des Gesetzes des Mose geschrieben steht, wo der Herr geboten hat. Und jetzt hört gut zu. Nicht sollen Väter um der Söhne willen getötet werden und Söhne sollen nicht um der Väter willen getötet werden, sondern jeder soll für seine eigene Sünde getötet werden. Nichts übergeben mit 3/3 und 4. Glied. Ganz klar. Jetzt geht's noch weiter. Jeremia, Kapitel 31, ab Vers 9, 29 bis 34. Da steht, in jenen Tagen wird man nicht mehr sagen, die Väter haben unreife Trauben gegessen und die Zähne der Söhne sind stumpf geworden, sondern jeder wird wegen seiner Schuld sterben. Jeder Mensch, der unreife Trauben isst, dessen Zähne sollen stumpf werden. Ne? Dann steht hier noch, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken zum Schluss nehmen. Also nicht die Trauben für die Kinder. Hier auch ein ganz klarer Bibelstellenbeweis, dass nicht die Fehler und die Sünden der Väter auf die Söhne übertragen werden. Und ich könnte jetzt noch zitieren, Hesekiel Kapitel 18, Vers 20. Hesekiel 18, Vers 20. Da steht, die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen. Und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihn sein. Wieder eine klare Bibelstelle. So, und jetzt müssen wir aufpassen. Wenn wir sagen, es gibt in 2. Mose 20 und 5. Mose 18 dieses, wer mich hasst, bis ins 3. und 4. Glied. Das nehme ich jetzt raus, diesen einen Bibelvers, und diese Bibelverse lese ich nicht, dann bin ich ein Irrlehrer. Also wir merken, es gibt zwei Stellen, die werden auch noch falsch ausgelegt, weil hassen ist das Wort und danach heißt das lieben bis ins tausendste Glied. Also das würde ja bedeuten, dass wenn ich gläubig bin, mein Sohn gläubig wird und alles so, das ist ja nicht so. Und dann gibt es auch Stellen, 2. König 5, 27 müssen wir stehen lassen, da scheint das so zu sein, dass dieser Gehasi da ist. Aber dann gibt es diese anderen Stellen, die ich vorgelesen habe. Und wenn man die aufwiegt, dann ist das eine klare Dominierung, dass die Väter, dass die Kinder nicht von der Väter Sünden bestraft werden. Das ist schon mal das Erste. Und das muss ich biblisch dann auch lernen. Und viel wichtiger ist für uns neutestamentlich von den Lehrbriefen, was lehrt die Bibel neutestamentlich? Und da gibt es eine ganz klare Bibelstelle, in 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 18. Da steht, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von euren eitlen, und jetzt kommt's, von den Vätern überlieferten Wandel. Wir sind erlöst von den Vätern überlieferten Wandel durch das Blut Jesu Christi. Das steht in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 18 und 19. Und da steht nichts irgendwo von okkulter Seelsorge, dass man sich nochmal besonders freisprechen muss. Sondern in Jesus Christus sind alle Dinge ein für alle Mal vergeben. Und ist völlig egal, wie sie heißen. Alle, die was anderes lernen, sind Irrlehrer. An diesem Punkt. Das sage ich so knallhart. Da verknechtet man Menschen. Ich kenne Leute, die kommen aus dieser okkulten Seelsorge nicht mehr raus. Die sind nur noch in Überlegen. Ja, hat meine Mami mal irgendwo gesagt? Oder die war doch mal damals da. Die haben doch mal da irgendwas gemacht. Merken wir, und der Satan, ihm ist es gelungen, dass du nicht mehr auf das Erlösungswerk von Golgatha guckst und dich freust, dass Jesus alles bezahlt hat. Nein, es ist ihm gelungen, dass du in den alten Sündenregister deiner Vorfahren rumgrabst, dich nur noch mit dem Satan beschäftigst und dich nicht wundern musst, dass du abends nicht schlafen kannst, dass du keine Freude mehr in dem Herrn hast, weil du ständig in Dingen rumgrabst, die der Herr Jesus schon längst bezahlt hat für dich. Und jetzt wach endlich auf und lass diese verlogene, vom Satan inspirierte Seelsorge, die es nicht biblisch gibt. Und jetzt kannst du dich entscheiden, was du machst. Du kannst weiter so leben und kannst dich vom Satan belügen lassen, dann mach's. Aber solange ich Gemeindeleiter bin, werde ich diese Seelsorge bekämpfen, weil sie teuflisch ist. Weil sie das Werk Jesu am Kreuz schmälert. Und verzeiht mir, dass ich so impulsiv reagiere. Ich weiß aus der Seelsorge genügend geistliche Wracks, die angeblich Befreiung erlebt haben. Dann findet man auch Dämonen. Für alles gibt es Dämonen. Es gibt einen Dämon der Hurerei, gibt einen Dämon des Alkohol. Da habe ich ja nicht, ich bin nur die Dämonen. Ich lüge, ich habe einen Lügengeist. Leute, das gibt ganz viele Geister, ein Geist der Rache, ein Geist des Zorns, das ist aber alles eins. Damit will Gott nicht sagen, dass es jetzt 30 Dämonen gibt, ein Dämon des Alkohols, ein Dämon davon. Nein, er will damit sagen, das sind Auswirkungen dieses bösen Geistes. Was ist das für eine verrückte Lehre? Und dann kommen die Leute, ja, ich will ja nicht sündigen, aber dieser Geist, der Dämon, der mich immer zum Klauen bringt, der ist es. Nein, du bist es. Du bist es und kein Dämon. In Matthäus 15, lass uns aufschlagen, komm. Mir ist das so wichtig, weil diese Lehre, die ist so grauenhaft. Matthäus 15, Vers 19, da steht, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerung. Das steht nicht von irgendwelchen Dämonen, die kommen aus deinem Herzen. Das ist entscheidend. Geschwister, lasst euch nicht belügen von irgendwelchen Zauberern. Das ist eine falsche Lehre. Ich möchte zum Schluss langsam kommen. Es gibt einige gute Literatur, die würde ich euch raten, mal zu kaufen. Es gibt einige Bücher, die uns helfen, zum Beispiel okkulte und ungöttliche Praktiken zu erkennen. Das Buch kennt ihr vielleicht. Das ist das Buch von Ernst Modersohn, Im Banne des Teufels. Das Gute bei diesem Buch ist, dass es uns zeigt, was alles okkult sein kann. Das Schlechte an dem Buch ist, dass Ernst Modersohn an diesem Punkt eine falsche Seelsorge macht. Der nämlich auch eine gesonderte Seelsorge für die okkult Belasteten macht. Man muss sich dann bestimmte Sachen formulieren. Das lesen wir nicht, Leute. Das steht doch nirgendwo in der Schrift. Wie wird Sünde vergeben? Sagt es mir mal. Ja, und wie, ja. Ja, genau. Was mache ich, wenn ich jetzt, ich habe Maike heute Morgen angelogen, Beispiel. Was mache ich jetzt hier? Muss ich jetzt irgendein Ritual machen? Muss ich dreimal nach Lourdes fahren und einen Handstand machen? Was mache ich? Ich gehe zu Jesus und sage, Herr Jesus, ich vergib mir, ich habe ihn angelogen. Und was ist dann? Ja. Ich habe gestern ein Horoskop gelesen. Habe ich nicht getan. Aber ich habe gestern Horoskope gelesen. Aus Neugier. Ich wusste nicht, dass das Sünden sind. Was mache ich jetzt? Was gehe ich da hin? Gehe ich zu ihm? Und was sage ich dann? Ritualgebete? Moment mal, ich muss jetzt erstmal besondere Vollmächtige anrufen. Was muss ich da nochmal beten? Ich muss mich unter das Blut stellen. Die heiligen Engel, der Josef, der Franz, der muss dabei sein. Ja, ihr lacht, aber das praktizieren ganz viele. 90% unserer Leute, die Predigt hören, die steinigen mich sowieso. Das werden wir ja veröffentlichen. Ist mir völlig egal. Die können mich steinigen. Eines Tages vor dem Herrn, vor dem Richterstuhl Christi, wird das auf den Tisch kommen. Und dann werden die eine Schelte kriegen. Dann lieber sollen sie mich steinigen. Aber versteht ihr, das ist eine Missachtung des Werkes Jesu. Ich muss die Sünde beim Namen nennen. Egal, was ich getan habe. Wenn ich einen umgebracht habe, muss ich auch sagen, Herr, vergib mir, ich bin ein Mörder gewesen. Sünde muss beim Namen genannt werden, Punkt aus. Und wisst ihr, diese ganzen angeblichen Erfolge der okkulten Seelsorge. Ich weiß, von was ich spreche. Ich bin groß geworden da drin. Ich war extremer wie manche, die es praktizieren. Bis Gott mir die Augen geöffnet hat und ich musste Schwerbuße tun. Es ist einfach eine Lüge. Zeig mir mal in der Bibel eine Stelle, wo Gott oder die Apostel Dämonen ausgetrieben haben und das über ein jahrelanger Prozess war. Die Stelle möchte ich ja mal gerne lesen. Zeig sie mir mal. Findest du sie? Nie. Nie. Genau. Gleich weg. Der Herr hat einmal gesagt, Nicht so ein Affenzirkus. Und wenn ihr euch beschäftigt mit dieser okkulten Seelsorge, Leute, die das vertreten, die haben dann angeblich 30 Jahre Gebetskämpfe und dann sind Dämonen ausgefahren und dann plötzlich, was weiß ich, was da passiert ist. Plötzlich haben sie Stacheldraht gespuckt und alles so ein Zirkus. Wisst ihr? Der Teufel will sich da so wichtig machen. Wisst ihr, wenn wir Jesus haben, dann gehen wir zu ihm hin und sagen, Herr Jesus, hier ist mein Problem. Und das ist auch nicht ein Dämon des Alkohols oder ein Dämon der Drogen oder ein Dämon des Fluchens, weil du ständig fluchst. Nein, das ist dein böses Herz. Und du wirst nicht frei, indem du dich von irgendwelchen Dämonen, die gar nicht dafür zuständig sind, merkt ihr die Taktik dahinter? Ich war's nicht. Nein, Eva, die war das. Nee, ich war's ja auch nicht. Das war der Adam, das warst du, Herr. Du hast mir die Frau geschenkt. Das heißt, durch diese okkulte Seelsorge, ich bin's ja nicht. Das sind ja die Dämonen. Ja, Herr, ich würde ja gar nicht so nicht. Das sind ja Dämonen. Das sind ja meine Belastung. So ein Zirkus kann nur der Teufel erfinden. Du musst einfach zum Herrn Jesus gehen und sagen, Herr Jesus, mein Herz taugt nichts. Und meine Probleme, die ich habe, die sind so und so, wie ich diese jetzt benenne. Und ich glaube, dass das so wichtig ist, sonst kommen wir da nicht raus, Geschwister. Kauft euch das Buch von Ernst Modersohn, was sehr gut ist in diesem Buch. Du findest ganz viele Dinge, die mit okkulten Dingen zu tun haben. Die Seelsorge rate ich dir ab, die praktiziere nicht, sondern bete einfach ganz normal um deine Sündenvergebung. Und dann gibt es einige sehr gute Bücher, die das, was ich lehre, auch nochmal intensiver lernen. Zum Beispiel das Buch von Benedikt Peters und Walter Nietzsche. Das Buch heißt Dämonische Verstrickungen und biblische Befreiung. Das Buch hat mir die Augen auch geöffnet. Dämonische Verstrickungen und biblische Befreiung von Walter Nietzsche und Benedikt Peters. Und dann gibt es noch ein sehr gutes Buch zu diesem Thema. Das nennt sich Verführungsprinzipien und der Autor heißt Rudi Holzhauer von IABC Verlag. Sehr, sehr gut. Der setzt sich mit diesen Dingen auseinander. Wo kommt das eigentlich her, sich unter das Blut stellen und diesen ganzen Zirkus? Und der hat sich intensiv mal mit Leuten beschäftigt, die jahrelang in so einer sogenannten okkulten Seelsorge gegangen sind. Und dann gibt es noch ein sehr gutes Buch von Dr. Samuel Pfeiffer, Gesundheit um jeden Preis. Der beleuchtet zum Beispiel alle Naturheilverfahren anhand der Bibel. Sehr gutes Buch. Er zeigt auch auf, dass es ganz viele Alternativen gibt. Dazu möchte ich noch ein bisschen was sagen, weil manche sagen so, alle Heilpraktiker sind ja alle dämonisch belastet. Und da gibt es ein sehr gutes Buch, kann ich euch nur empfehlen, von Patrick Warten. Das ist ein Heilpraktiker, ein ganz klar wiedergeborener Mann, der ein sehr gutes Buch geschrieben hat über diese ganzen Dinge. Was ist Akupunktur, was ist Hypnose, was ist Shiatsu und wie das alles heißt, das ganze Zeug. Sehr, sehr gut und sehr nüchtern, sehr biblisch fundiert. Wisst ihr, wir müssen nicht glauben, wir glauben der Schulmedizin. Die Schulmedizin ist auf ein Menschenbild aufgebaut, das völlig gottlos ist. Aber da glauben wir alles. Und Gott hat in der Natur alles gegeben, glaubt es mir. Es gibt auch heute Medikamente, die helfen gegen Krebs, die helfen gegen Asthma viel besser als sämtliche Chemotherapien und harte Medikamente. Man macht es nicht, weil man damit kein Geld verdienen kann. Es gibt Medikamente, das ist wissenschaftlich bewiesen, die kosten tausendfach weniger als eine Chemo und mindestens genauso gleichwertig. Die macht man runter, weil die Pharmaindustrie sonst Milliarden nicht mehr verdienen wird. Deswegen nicht blind werden. Und vieles auch aus der chinesischen Medizin. Da ist vieles auch vom Bild her esoterisch, falsch von der Bibel her, von vielen Dingen auch falsch geleitet, will ich nicht sagen. Aber das heißt nicht, dass da alles falsch ist. Die haben zum Beispiel die Kraft der Heilkräuter und der natürlichen Medizin über Jahrtausende erforscht. Und die haben Substanzen und die haben Dinge zusammengemixt. Die helfen tausendmal besser als die ganzen chemikalischen Zeug von der Schulmedizin. Aber wir müssen aufpassen, weil es leider immer manchmal so ein Grat ist. Es gibt manches, das ist der Natur, und dann sind leider auch den Leute, die sind esoterisch angehaucht, die besprechen das dann oder bependeln das. Da warnt dieser Bruder Patrick Warten auch vor. Erklärt das in seinem Buch sehr gut. Geht mal, also das ist der einzige Rat, den ich euch jetzt mal in Google gehen. Googelt mal Patrick Warten, dann werdet ihr merken, das ist ein Heilpraktiker und der hat ein sehr gutes Buch geschrieben über diese Dinge. Das habe ich mir auch gekauft, kann ich nur empfehlen. Das ist eines der besten Bücher, die es überhaupt gibt. Also, lasst uns da nicht irre leiten. Und zum Schluss möchte ich eins noch sagen, Geschwister. Damit möchte ich schließen. Es steht in Offenbarung 20, Vers 7 bis 10. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird ausgehen, die Nationen zu verführen, die an den 4 Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, und Feuer kam aus dem Himmel hernieder und verschlang sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet ist, und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden in alle Ewigkeit. Am Ende wird Jesus siegen, Geschwister. Und der Satan hat eine Macht. Und das wirst du in deinem Leben auch schon gespürt haben. Und wir müssen hier durch manche Kämpfe gehen. Aber du bist an der Seite des Sieges. Lass dich nie auf einen Kampf ein, in dem du dich betrachtest. Dann verlierst du. Dann brauchst du erst gar nicht zu kämpfen. Du hast den Kampf schon verloren, bevor du anfängst. Flüchte dich in Jesus Christus und habe keine Angst vor Dämonen und habe auch keine Angst vor Satan. Aber wie es im Judasbrief steht, nicht, dass wir überheblich sind. Als der Satan mit den Engel Michael kämpft um den Leichnam des Mose, Gott hat ihn ja selbst beerdigt auf dem Berg Nebo irgendwo, da wollte der Satan den Leichnam von Mose haben. Manche denken, vielleicht wollte er Reliquienverehrung machen oder was auch immer. Und da sagte der Engel zu ihnen: Der Herr schelte dich. Nicht überheblich sein. Wir müssen eine gesunde Einstellung zu bekommen zu diesem Kampf. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wir haben in Jesus den Sieger. Aber nicht, dass wir überheblich werden, geistliche Angeber werden und denken, die Finsternis, die kann mir nichts anhaben. Ich sage dir, der Satan ist ein Kettenhund. Und die Leine ist manchmal ziemlich lang. Sei du nicht so dumm und geh in seine Nähe. Und wenn du meinst, dass du über den Dingen stehst, dann wird dich der Satan eher auf den Bauch legen, als du glaubst. Wisst ihr, wenn ich weiß, eine Kette hat eine gewisse Länge. Ein Beispiel würde ich jetzt sagen, meine Gitarre wäre ein ganz tollwütiger Hund, ein Kampfhund. Was meint ihr, wo bin ich sicher? Hier? Hier, bin ich hier sicher? Bin ich hier sicher? Geh doch weg. Je mehr Abstand, desto sicherer bist du. Spiel nicht mit der Sünde. Wenn du merkst, dass der Satan in dein Leben eingreifen will, hau ab von der Sünde. Wer mit der Sünde spielt, den besiegt sie. Lass uns das mitnehmen, Geschwister. Ich hoffe, dass ihr einiges mitnehmen konntet. Ich weiß, das war heute sehr viel, aber ich musste so ein bisschen ausholen. Ich hoffe, dass ihr einiges verstehen konntet. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Wir werden jetzt noch mal stille. Wenn wir können, stehen wir